Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen zum Europa-Lava, dem Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel. Heute wieder mit Markus, Carsten und mir, Holger. Unser heutiges Thema ist, wie angekündigt, die Serie TKKG, die Vier aus der Millionenstadt. Davon erschienen Folge 1 bis 12 als LP und um diese 12 Folgen, die in zwei Staffeln erschienen, 1 bis 6, 7 bis 12, soll es heute gehen. Fangen wir an mit dem Autoren Stefan Wolf, was ein Pseudonym ist für den eigentlichen Autoren Rolf Kalbutschak. Kalbutschak wurde geboren in Nordhausen 1938 und verstarb 2007 in Garmisch-Partenkirchen und er war einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller. Denkt man vielleicht nicht, ist aber so, denn er verfasste mit über 100 Pseudonymen Drehbücher, Jugendbücher, Romane und Hörspiele. Sein Pseudonym Stefan Wolf ist dabei sicherlich das bekannteste, da er dies für die TKKG-Serie verwendete und auch für die meisten Hörer sicherlich bekannte Hörspielserie, die nur noch auf Kassette erschien bei Europa, Tom und Locke.
Ich habe zum Beispiel auch mal gedacht, dass die Funkfüchse auch von ihm seien, weil da heißt der Autor ja Rüdiger Greif. Und ich habe immer gedacht, Stefan Wolf, Rüdiger Greif, und weil das ja alles so brave Kinder sind, habe ich gedacht, das ist derselbe.
Die Buchserie lief seit 1979, erschien im Pelikan Verlag und dann ab 1981 als Hörspiel bei Europa. Wie gesagt, als MC und LP Folge 1 bis 6 und kurze Zeit später dann die Folgen 7 bis 12. So, und jetzt kommt meine Eingangsfrage. Carsten, wie kanntest du TKKG? Wie ist dein Verhältnis zu der Serie? Die ist ja, wie wir schon mal gesagt haben, die ist ja nicht wie die fünf Freunde, so dass jeder sagt, ja, das war nett, sondern zu der hat eigentlich jeder eine Meinung zu der Serie. Bitte.
Ja, danke. Dass es die Serie gibt, das ist mir natürlich schon seit Jahrzehnten bewusst. Schon damals, als ich die drei Fragezeichen gehört habe oder angefangen habe zu hören, so 1979 und fortan. Ich habe vielleicht auch damals mal eine Folge gehabt. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also die Serie war bei mir nicht groß eingeschlagen. Es hat vielleicht auch mit den Covern zu tun. Das war mir so ein bisschen zu comichaft. Aber ich kannte sie im Grunde gar nicht und habe erst viel später beim Sammeln der Schallplatten mir dann nach und nach, als sie noch erschwinglich waren im Preis, die ersten 12 Folgen auf Schallplatte zugelegt. Und ich muss sagen, so zumindest aus heutiger Sicht finde ich die eigentlich ganz unterhaltsam und auch sehr anders natürlich als die drei Fragezeichen.
Und du, Markus?
Ja, ich spreche da mal so ein bisschen ungern drüber, weil ich die eigentlich in vielen Dingen ziemlich angreifbar finde. Und ich habe sie damals im Grunde aus Verzweiflung angefangen zu kaufen, als die drei Fragezeichen so langsam einen immer größer werdenden Veröffentlichungsabstand aufwiesen. Also das muss so, wann war das, 83 gewesen sein, dass ich dachte, gut, es hilft jetzt alles nichts, dann eben TKKG. War aber im Grunde nie so ein richtig großer Fan der Serie. Ich habe relativ viele Folgen gehört, also ich denke bestimmt über die 100 rüber. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin da sehr, sehr skeptisch dieser Reihe gegenüber. Ja, und bei dir, Holger?
Bei mir war die ein absolut, also die stand gleichberechtigt in den frühen 80er Jahren neben den drei Fragezeichen und wurde von allen gehört. Die war genauso wie drei Fragezeichen oder fünf Freunde. Jeder hatte Folgen, jeder hörte sie, jeder hat sie gelesen. War auch damals sozusagen noch jung genug, um mir die Fernsehserie 1985 anzugucken und richtig mit Vorfreude sogar. Auch wenn ich sie nie so fand wie drei Fragezeichen vom Niveau her oder von der Qualitätsstufe, war die aber einfach immer da. So, und ich bin viel früher ausgestiegen als du sogar, lustigerweise. Ich bin 1987 oder 88 in den 50er-Folgen, habe ich dann irgendwann gedacht, das ist mir echt alles zu blöd. Und seitdem habe ich vielleicht noch, ich glaube, die sind bei über Folge 200 inzwischen. Ich kenne vielleicht 10 Folgen, die danach noch erschienen, wirklich. Ich habe mir das danach dann nicht mehr angehört, weil ich es zu albern fand. Aber die ersten Folgen mag ich sehr.
Man muss vielleicht an dieser Stelle auch erwähnen, dass also die Bücher klar von Rolf Kalbutschak bzw. Stefan Wolf sind. Die Hörspielfassung der meisten Hörspiele oder zumindest der bestimmten ersten 100 von H.G. Francis. der die Bücher auch so ein bisschen, ja, ich fand es so ein bisschen geschmeidiger gemacht hat. Wir haben ja beide, du und ich, einmal näheren Kontakt mit den Büchern gehabt, als wir die Kolumne 68 entworfen haben, auf der Spur der Buchvorlage, einfach um mal zu gucken, wie gleichen sich denn die Bücher und die Hörspiele, wo sind die Unterschiede und so weiter.
Das ist
Und
ja auch vollkommen, also das ist ja wirklich sinnvoll oder offensichtlich, dass man sowas, dass man darauf stößt, denn die Buchrückentexte wurden für die Hörspiele eins zu eins übernommen, ohne darauf zu achten oder darüber nachzudenken, dass Francis für seine Bearbeitung der Bücher eventuell Szenen einfach auch rausstreicht. Und so kam nämlich auch diese
genau.
Kolumne zustande.
Genau, eigentlich nur, weil du wissen wolltest, was bei Herrn von Picheritzky in Folge 8 bei den Vogeljägern los ist.
Genau.
Und das war eins der wenigen Bücher, wo im Grunde nichts fehlte am Schluss, wo es einfach nur überdramatisch formuliert war. Und da immer stand da noch mit und findet nachher im Geisterschloss des Herrn von
Ja.
Picheritzky seine Auflösung. Und im Grunde ist es das, was man in der Kassette zu hören bekommt. Nicht?
Ja, es ist eine Reihenhaussiedlung in Castrop-Rauxel. Also das hat nichts
Ja.
mit einem Geisterschloss zu tun, aber ich las diesen Text und dachte, wovon reden die denn? Das will ich lesen.
Das Besondere an dieser TKKG war ja, dass man sich eigentlich das erste Mal, wenn ich jetzt so überlege, sich richtig an die Reihenfolge der Bücher hielt, wobei das gar nicht so notwendig war, weil es kaum übergreifende Themen oder Entwicklungen gab. Und es wurde eben halt auch richtig als Folge mit den Folgennummern versehen, was ja früher ganz lange bei Europa gar nicht so typisch war. Und bei den fünf Freunden, das hatten wir ja schon besprochen, war ja das Problem, dass dadurch, dass sie sich nicht an die Reihenfolge gehalten hatten, ja ständig irgendwelche unlogischen Momente zustande kamen und dann Figuren auftauchten auf einmal, die man schon längst kannte, die dann aber so vorgestellt wurden, als seien sie das erste Mal da. Nein.
Ja, und es ist auch wiederum eine Parallele. Das nicht nur, man hielt sich an die Buchvorlage erstmalig und man präsentierte aber auch, und das ist die Parallele, die ich meine, wie bei den drei Fragezeichen, eine neue Besetzung. Es gab neue Sprecher wirklich für diese Serie, erstmalig bei Europa zustande, so wie Peter Pasetti ja bei den drei Fragezeichen seine Premiere feierte als Erzähler. So ist es hier Günther Dockerill, ein Hamburger Schauspieler, der erstmalig bei Europa auftrat und für diese Serie scheinbar verpflichtet worden ist. Und auch die Besetzung ja selber. Also Sascha Dräger, alias Tarzan, alias Tim. Auf den Platten ist es noch Tarzan, deswegen sei uns verziehen, wenn wir da ein bisschen hin und her springen, vielleicht in seinem Namen. Der war nicht in der im ersten Jahr bei Europa, wenn ich das richtig sehe. Ne? Der war doch bei den fünf Freunden schon vorher gewesen.
Ja, genau, der war ja dieser nervige Hardy Kent in Folge
Gott.
11 und war ja dann nach seiner Aussage von Heike Dine Körting angesprochen worden, ob er sich auch eine Hauptrolle vorstellen könnte, was dann eben in TKKG tatsächlich eintrat.
Ja, und das ist witzig, weil die anderen drei, Manu Lubowski als Klößchen, Niki Nowotny als Karl und Veronika Neugebauer, sind ja alle drei Münchner. Das war ja ganz atypisch eigentlich. Die drei Fragezeichen war ja Jens Wawacek Hamburg und die anderen beiden aus Berlin. Aber Münchner Sprecher war nun ganz neu und Wolfgang Dräger auch wiederum in dem Jahr neu bei Europa. Die war wiederum ja nach Hamburg gezogen, wenn ich das richtig den Podcast, den ich kenne, mit den beiden entnehme. Die Familie Dräger
Die
siedelte
waren
um und
relativ frisch nach
zog
Hamburg.
bei Europa ein.
Ja, genau. Vielleicht hatten die da so ein kleines Zimmer in Körtings Villa oder irgendwie sowas. Hier Folge 2, da kommen wir auch noch zu. Das ist ja so ein kleines Dräger-Special, wo dann Kerstin, Vater Wolfgang und Sascha ja alle zu hören sind, ja.
Ich kann vielleicht nicht so viel dazu beitragen, sage ich mal, zu den Anfängen, aber ich habe das Ganze ja erst 20 Jahre, 30 Jahre vielleicht später gehört, nach dem Ersterscheinen. Aber was mir so positiv aufgefallen war, war eben Günther Dockerill als Erzähler. Den kannte ich nämlich von Fontana schon aus diesen Geheimnis um Folgen. Das finde ich, ist eine sehr angenehme Erzählerstimme. Und damals war mir TKKG wahrscheinlich irgendwie zu normal im Gegensatz zu den drei Fragezeichen, was ja immer so geheimnisvoll ist und mystisch und so weiter, hat immer mit Varieté und Film zu tun, Grusel. Und ich finde, wie gesagt, mit dem Abstand jetzt, dass diese TKKG-Hörspiele eigentlich so schön normal sind. Also das ist irgendwie so ein bisschen 80er Jahre fast live, nicht? Während die
Das
drei
stimmt, ja.
Fragezeichen ja eigentlich so in den 60ern spielen und in den USA und Hani und Nani ja eigentlich trotz der ganzen Eindeutschung ja irgendwo in England auch in den 60ern. Und so geht das ja eigentlich immer weiter. Und die waren auf einmal so im Hier und Jetzt der 80er. Das finde ich also jetzt eigentlich sehr angenehm zu hören. Das ist so unverstellt irgendwie, so wie man damals vielleicht selber war.
Das
Wo,
stimmt.
wobei man da, Wobei man dazu sagen muss, dass so die ersten, ich würde mal sagen, vielleicht 20 Folgen bei TKKG ja auch noch relativ bodenständig waren und nachher so in den weiteren Folgen die Handlung dann auch absurder wurden.
Ja.
Also was sich daran niederschlug, dass eigentlich in jeder Folge nachher irgendein Lehrer oder Schüler dieses Nobelinternats, in dem ja Karl und das ja alle besuchen und in dem also Tarzan und Klößchen ja wohnen, auf einmal die alle, im Grunde wird diese Schule regelrecht entvölkert, weil ständig irgendwelche Verdächtigen überführt werden, die in irgendwelchen Verbrechen mit drin hängen. Und ja, dem gegenüber steht immer so diese Betonung, ja, das kostet ja so viel Schulgeld und bla 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 so. Nicht? Aber die ersten Folgen, gebe ich dir völlig recht, waren bodenständig. Ich möchte auch ganz kurz ergänzen, es gab ja noch ein paar weitere neue Sprecher, die in der Zeit da zu Europa stießen und die zumindest bei den ersten 12 Folgen, also den LP-Folgen, zu hören waren, nämlich einmal Olaf Kreutzenbeck als Herr Sauerlich, meistens unter dem Pseudonym Andreas Wolters, glaube ich, geführt, und die von mir geschätzte Elke Reißert, die Frau Sauerlich spricht. Wobei beide auch neben ihrer Elternrolle kleinere Rollen in den anderen Folgen haben, wo die Sauerlichs nicht vorkommen. Dann in der ersten Staffel sehr präsent Hans Irle und in der zweiten Staffel, den Folgen 7 bis 12, Wolfgang Jürgen, den die meisten wahrscheinlich aus den drei Fragezeichen kennen. Da war nämlich Doc Dawson im Rasenden Löwen. Sehr angenehme Stimme, finde ich. Und in der zweiten Staffel dann ebenfalls neu Henry Kielmann. Das vielleicht nur noch so zur Ergänzung, dass diese Sprecherbesetzung teilweise relativ exklusiv oder zumindest sehr neu war.
Der kam so spät erst. Henry Kielmann ist ja einer meiner Lieblingsstimmen. Der war so spät erst bei Europa. Stimmt, der war in den 70ern noch gar nicht dabei, ne? Der kam erst.
Nee, ich glaube 81. Also das erste Mal, dass ich Henry Kielmann mitbekommen habe und dann auch total geballt, war in der Gruselserie. Da spricht er nämlich in Folge 11 den Schurken-Toni. In Folge 12 den Kommissar der Einzige, also die Geschichte spielt ja, die Nacht der Todesratte spielt ja in Frankreich und der Kommissar ist der Einzige, der einen französischen Akzent hat, das ist Henry Kielmann.
Ja.
In Folge 13, dem Monster auf der blutigen Spur, ist er der Vater von Salahün, Monsieur Polygain, ich glaube, heißt er da. Und in Folge 14, die tödliche Begegnung mit dem Werwolf, also wirklich in allen 4 Folgen hintereinander, ist er ganz am Anfang dieser Mann, der auf dem Friedhof umgebracht wird.
Ja.
Also, das war wohl sein Debüt, aber er war also 81, 82 noch komplett neu bei Europa.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit Folge 1, die Jagd nach den Millionendieben. In meinen Augen ein gelungener Auftakt. Ich musste aufgrund unserer Kolumne auch das Buch lesen im hohen Alter, erstmalig in meinem Leben. Ich habe die früher kaum gelesen gehabt. Vielleicht hatte ich zwei, drei Bücher davon. Sonst waren es immer die Hörspiele. Ich fand das einen gelungenen Auftakt, wie ich sagte. Ich fand, die Sprecher sind ziemlich schnell gut dabei. Abgerundet durch das Stammensemble von Europa. Heidi Schaffrath ist in der ersten Folge dabei, meine ich. Joachim Wolf, gleich natürlich in der Doppelrolle, wie sich das gehört für Joachim Wolf bei Europa. Und das ergänzt um die Neusprecher. Wie gesagt, Hans Irle, Elke Reißert. Ich fand das einen guten Auftakt. Und ihr?
Also ich finde die Folge relativ schwach. Das liegt aber auch daran, dass ich früher sehr gerne im Aktenzeichen XY und Vorsicht Falle geguckt habe, diese Sendung mit Eduard Zimmermann. Und diese Geschichte, dass die Einbrecher ihren späteren Opfern Theaterkarten schenken, damit die an einem bestimmten Abend nicht zu Hause sind und sie ungestört einbrechen können, war mir jetzt schon in allen möglichen Variationen bekannt. Deswegen war für mich die Folge nicht so, ja, unterhaltsam irgendwie. Und da geht es ja auch schon los, dass ihr der eine Lehrer, nämlich Herr Dr. Pauling, der unangenehme Zeichenlehrer, ja in dieser Geschichte nachher mit drin hängt. Und also was ich ganz lustig finde, es gab ja dann, ich weiß gar nicht, wann kam diese Fernsehserie TKKG 85 oder wann
85,
kam die?
85, ja.
Da gibt es einen ganz lustigen Schlussmonolog. Die Geschichten sind ja unheimlich, oder Dialog. Die Geschichten sind ja unheimlich komprimiert und ganz am Schluss werden die Verbrecher dann verhaftet. Und Kommissar Glockner, also in der Fernsehserie Edgar Bessen, steht da in seinem Trenchcoat und macht so eine Kopfbewegung und sagt zu den Polizisten: Abführen bitte. Und dadurch, dass er den Kopf so bewegt, hört es sich an, als ob er zu den Polizisten sagt: Abführmittel. Fand ich sehr drollig. Also ja, aber sonst als Geschichte gefiel mir die Millionen, die bin nicht so gut.
Ja, und Carsten, bei dir? Du bist ja der unbefleckteste von allen bei uns.
Ja, ich habe die Hörspiele natürlich jetzt auch nicht so intus, also wie die drei Fragezeichen zum Beispiel, die drei Fragezeichen Hörspiele, aber mir ist aus dieser ersten Folge vor allen Dingen aufgefallen, dass da dieser Dr. Pauling, also Joachim Wolf, ziemlich nervig ist und im Grunde auch nur in der Folge von diesen 12, die ich gehört habe, wirklich klar wird, dass zumindest Tarzan und Klößchen in dem Internat wohnen. Das kommt ja in den anderen Folgen gar nicht so raus, finde ich. Also das ist mir nicht so in Erinnerung geblieben. Weil ja
Warte,
der Da
ich.
wird ja laufend Tarzan überwacht und dann wird hinterfragt, wann er denn nach Hause gekommen sei und so weiter und so weiter.
Ja, das ist eigentlich lustig, das stimmt. In Folge 1 wird ihm bereits angedroht, wenn er noch einmal erwischt wird, fliegt er. Da wir alle wissen, dass das in über 200 Folgen danach noch x-mal passierte, dass man nachts aus dem Internat abhaute, war wohl von da an sehr gut im Nicht-Erwischt-Werden.
Ja, wobei es ja nachher immer diese die Referendare gab, die unangenehmen, die ihn dann immer abends erwischt und diese Gefahr taucht in späteren Folgen immer wieder auf. Ja, ich möchte vielleicht auch nochmal nachtragen, das hat jetzt nicht speziell mit Folge 1 zu tun, aber beim ersten Hören einer TKKG-Folge war ich total entsetzt von der Titelmelodie.
Ja, stimmt.
Man war ja nun schon irgendwie so ein bisschen durch die drei Fragezeichen, war man ja eigentlich eher so ein bisschen gepflegte Unterhaltung oder Einleitung gewohnt, so muss man das ja sagen. Und ich fand diese Melodie mit dieser Hupe immer ganz, ganz grauenvoll. Die wurde ja nachher irgendwann ersetzt durch diese Melodie, die auf der Fernsehserie basierte. Und ich war auch nie ein Freund von dem Rainer Stolte und den Coverzeichnungen, weil ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, die ganzen Extremitäten der Personen, also die sind alle, die Füße sind immer ganz klein, die laufen immer so spitz zu wie so eine Eistüte und die Hände sind manchmal riesengroß. Also gerade, aber da kommen wir dann ja noch zu beim blinden Hellseher, das passt alles überhaupt nicht von den Proportionen. Die Bilder fand ich immer total schrecklich. Aber okay, vielleicht trug das auch damit zu, dass ich die Serie nie so wirklich mochte, ja.
Also mir ist aufgefallen, von wegen Titelmusik, das ist ja wohl offenbar ein Bohnenstück, wenn ich das richtig sehe. Und das ist auch der Grund, weswegen es dann irgendwann gestrichen wurde, aus rechtlichen Gründen. Und also ein Instrumentalstück, auf das die ja, Hauptteilnehmer, also die vier TKKG-Sprecher, einfach draufgesungen haben, nachträglich irgendwann. Und man hört vor allen Dingen, das finde ich das Schlimme, die Musik ist im Studio aufgenommen, während diese vier Stimmen einfach über das Sprechermikrofon reingebrüllt wurden. Also das heißt, das ist auch so ein bisschen übersteuert, der Gesang an manchen Stellen. Und das wirkt so ein bisschen dilettantisch, finde ich. Aber damit der Brückenschlag zur Musik. Also mir ist, wie gesagt, mit diesem großen Abstand, mit dem ich die Folgen dann zu den drei Fragezeichen-Platten erstmals gehört habe, dass die ja wirklich gespickt sind mit Bohnenmusik und vor allem das Schöne auch mit vielen Passagen, die bei den drei Fragezeichen nicht oder nicht so lange ausgespielt wurden. Also das nachträglich sozusagen eine richtige Begeisterung, sage ich mal, dass man das nochmal irgendwie alles so geliefert bekommt, finde ich sehr schön. Aber auch das wurde ja alles ausgetauscht, natürlich dann später.
Ja, stimmt. Aber der Übergang ist trotzdem gut, dann kommen wir zum blinden Hellseher. Da kann ich nämlich gleich zu sagen, ja, ich gebe Markus vollkommen recht, das Cover fand ich ganz eigenartig. Die habe ich mir damals selber gekauft, das erinnere ich mich auch noch, also wirklich ein ganz frühes selbst gekauftes Hörspiel und ich fand sie wahnsinnig öde, muss ich sagen, weil es
Och.
für mich damals, ja, für mich war das damals gar kein Fall. Es war gar kein Krimi in dem Sinne mit einem Täter und so weiter, sondern es war eigentlich, aus heutiger Sicht kann ich es aufdröseln, mit 8 oder 9 war mir das nicht bewusst, aber es ist eigentlich ein Familiendrama. Ein Junge bettelt um Beachtung seiner Eltern und inszeniert eine Entführung. Es gibt durchaus lustige Momente, über die ich mich heute kaputt lachen kann, weil es so absurd ist, aber das Hörspiel selber hat mir nicht gut gefallen. Das ist auch eine Folge, die ich, ja, lange, lange, lange nicht gehört habe, aus gutem Grund, wie ich finde. Aber ich glaube zu wissen, dass Markus das zumindest genau andersrum sieht.
Ja, ich fand, das war in meinen Augen ein Vorteil der frühen TKKG-Folgen, dass da zumindest teilweise auch so soziale Probleme aufgegriffen wurden. Also gerade diese Situation, dass ein Junge seine eigene Entführung vortäuscht, weil er einfach mal wissen möchte, ob sich seine Eltern überhaupt noch für ihn interessieren, finde ich eigentlich für eine Kindergeschichte einen ganz tollen Ansatz. Also da kommen ja nachher auch noch andere Folgen, in denen es ähnliche Konstellationen gibt. Und ich finde, das hat die Folgen am Anfang auch so ein bisschen wertvoller gemacht. Also ich fand sie gerade deswegen auch nicht so langweilig, sondern irgendwie auch so ein bisschen traurig irgendwie. Denn also der Hintergrund ist ja, dass sich die Mutter für so eine adlige Verstorbene hält und im Grunde gar keine Zeit mehr für ihren Sohn hat. Und dass der im Grunde zu so einer Art Notwehr greift dann.
Ich sehe da auch so gewisse Parallelen zu dem Hörspiel Die drei Fragezeichen und die singende Schlange irgendwo, wo ja auch diese Tante
Oh.
Patricia, ja, die spinnt ja auch so ein bisschen ab und ihre Tochter oder Nichte ist es dann, glaube ich, ne?
Elia.
Genau, die versucht das Ganze dann ja aufzulösen und dieser Scheitern oder wie die da alle heißen, die werden ja dann auch alle als Verbrecher überführt.
Oh, ja, also natürlich kann man so sehen. Ich möchte unbedingt darauf hinweisen, dass wir hier das eingangs erwähnte Dräger-Special haben, denn die frisch aus Berlin zugezogene oder nach Hamburg gezogene Familie Dräger, alias Kerstin Dräger, Sascha Dräger und Wolfgang Dräger, kommen hier alle drei zum Einsatz. Und zumindest Kerstin, liebe Kerstin, falls du das hier hörst, wahnsinnig tolle Stimme, aber du Berlinerst noch. Das ist sehr lustig.
Ja, das ist mir damals auch gleich. Als Tarzan sie interviewen will zu dieser Seance, da sagt sie jetzt zu ihm irgendwie: Warst du nicht gestern Abend bei Krauses?
Ja, es ist mir sogar als Kind aufgefallen. Ich wusste nicht, dass das Berlinern ist,
Ja,
aber es
aber.
war die Sprachmelodie ist einfach auffällig lustig. Das hörte man bei Sascha und Wolfgang Dräger deutlich weniger bis, man hört es gar nicht eigentlich. Mir ist zumindest nichts aufgefallen. Aber bei Kerstin war das, warst du nicht gestern fehlt eigentlich noch, warst du nicht gestern bei Krauses?
Oder sie hätte sagen müssen, du warst doch gestern mal Krauses, wa? Also das hätte noch so, das hätte das Ganze dann perfekt gemacht, ja.
Das stimmt, ja.
Jetzt kommt aber eine von Holgers Lieblingsfolgen.
Es ist die Lieblingsfolge. Es ist eines der
Okay.
besten Hörspiele, die Europa je aufgenommen hat. Und es ist, ich würde mich fast besser fühlen, wenn ich sie öfter auf Vinyl hätte als nur einmal, einfach aus Sicherheitsgründen.
Okay, also um es allen klar zu machen, wir sprechen jetzt über Folge 3, das leere Grab im Moor.
Ja, es ist für mich ein absolutes Juwel. Das ist eins meiner Lieblingshörspiele überhaupt. Und eigentlich wüsste ich gar nicht genau, ob es gibt nicht die eine Sache, an der ich das festmache, aber es ist Atmosphäre, Sprecher, Musik, die Grundidee. Ich war fast überrascht, als wir im Zuge der Kolumne auf der Suche der Buchvorlage oder auf der Spur der Buchvorlage, du hattest das Buch, glaube ich, gelesen. Witzig, dass ich das gar nicht mir
Hat
vorgenommen
mich auch
hatte.
gewundert, aber war mein Job, ja.
Ja, und dass es da so viel Abweichung gibt und dass es sich im Grunde eigentlich völlig wegdreht vom Moor, die Geschichte im weiteren Verlauf. Ich habe dann im Zuge dessen es im Nachhinein nochmal gelesen, weil ich so irritiert war davon, was du alles schriebst über diese Folge. Aber das Hörspiel selber, ich finde diese Ausflüge ins Moor, diese Täterjagd im Moor, diese skurrilen Typen und Charaktere, die einem da begegnen, ich fand das ganz toll. Liegt vielleicht auch daran, dass ich aufgewachsen bin in der Nähe eines großen Waldes mit Ausflugslokal und Moor und all dem im Grunde, was in dem Hörspiel erwähnt wird. Und dadurch war das für mich so, ja, so nachvollziehbar. Also ich wusste genau, wie das da alles aussieht, wo das spielt für mich. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich das so toll finde. Ich mag zum Beispiel auch das Cover sehr gerne. Ich finde das ganz toll atmosphärisch. Ja, für mich stimmt da alles in der Folge. Und für dich, Carsten, hast du Erinnerungen an die durch dein Kennenlernen jetzt dieser Tage?
Ja, die Folge ist mir auf jeden Fall auch sehr positiv aufgefallen, nämlich durch die Atmosphäre. Man hört ja, wenn die sich im Moor bewegen, dann auch immer die Insekten summen und schwirren und dann wird auch mal betont, wie heiß es ist. Also, das ist so eine Folge, die man sich sehr gut erinnern kann. Also, allein aufgrund dieser Umstände, sage ich mal, weil es irgendwo an so einen bestimmten Platz gebunden ist und nicht einfach so im Nichts spielt.
Genau.
Und mir gefallen sowieso Hörspiele, die irgendwo in der Natur spielen, zum Beispiel auch bei vielen Rätsel-um-Hörspielen von Europa.
Das
Also,
erklärt deine Neigung
oder
zu
bei, genau,
Karl-May-Hörspielen.
wollte ich gerade
Ja,
sagen. Die
genau.
spielen auch
Immer
meistens draußen
draußen.
und nicht
In den
im
Siebzigern
Bigband.
haben wir ja auch alle draußen gespielt, aber ja, also das hat mir auch sehr gut gefallen, das Hörspiel.
Ja, und das war die erste Folge, die es in der Fernsehserie zur Ausstrahlung brachte. Das war die erste, die gezeigt wurde. Und ich weiß auch genau, dass ich die damals mit einem Freund zusammen guckte und wir fanden das ganz doof, weil es so gerafft war. Also es war so
Ja,
zusammengepresst,
ja,
das
ja.
Ganze, dass die 25 Minuten, ich meine, das Hörspiel ist eine Viertelstunde länger, aber scheinbar machte das einen großen Unterschied, denn die Geschichte wird als solches schon nacherzählt gemäß Hörspiel. alles, was im Buch vorkommt, ignorieren die auch an Besonderheiten, die es nicht ins Hörspiel geschafft haben. Zumindest so in meiner Erinnerung. Aber das fand ich sehr schwach, weil so sah es halt für mich nicht aus, wie es da aussieht. Aber ich glaube, das ist eh ein Problem, wenn du Hörspiele oder auch Bücher umsetzt. Jeder hat ein eigenes Bild im Kopf, wie es da aussieht oder wo das spielt.
Ja, und ich
Wie?
denke mal, dass die Kürzungen, die Francis da vorgenommen hat, dass die natürlich dem Umstand geschuldet waren, dass das Hörspiel nicht zu lang werden sollte. Aber durch diese Kürzung ist das, dadurch, dass es dann ein hauptsächlich eben dieses Moor als Handlungsort hat, ist es eine sehr geschlossene Atmosphäre geworden. Also nachher im Buch sollte man vielleicht nur so einmal erwähnen, ist es dann so, also Oscar wird dann noch entführt und dann gibt es, glaube ich, noch so eine geheimnisvolle Scheune und was weiß ich. Das hat mit dem Moor nachher überhaupt nichts mehr zu tun. Und insofern war ich, als ich das damals las, ganz froh, Holger, dass ich sozusagen diesen Vergleich bezüglich dieser Geschichte machte, weil ich ja wusste, wie gerne du die Folge magst. Dass ich dachte, der wird sicherlich ein bisschen enttäuscht sein, wenn er dieses Buch liest, wie sehr sich nachher die Handlung vom Moor entfernt, nicht?
Ist auch so. Dann kommen wir zu Folge 4, das Paket mit dem Totenkopf, wo mir gerade bewusst wird, wir müssen zumindest mich immer gar nicht fragen, ob ich die Folgen hatte als Kind. Ich hatte sie alle, fällt mir gerade so auf. Wo ich so fünf Freunde, drei Fragezeichen, da fehlten auch mal ein paar und so. Oder die hatte man sich nur mal ausgeliehen. Aber die hatte ich wirklich, denn ich weiß genau, dass ich die geschenkt bekommen habe, ähnlich wie bei Carsten immer berichtet wird. Die habe ich als Schallplatte geschenkt bekommen von meiner Mutter. Also mir sehr vertraut die Folge, auch wenn ich sie wiederum jetzt nicht besonders mag, finde die passiert so vor sich hin. Carsten, hast du Erinnerungen an die Folge?
Ja, mir ist vor allen Dingen im Kopf geblieben diese Dialoge zwischen den Übeltätern. Das ist, glaube ich, ja, Stefan Kreschinski und Nicolas Körting, wenn ich das richtig sehe, ne? Fand ich aber ganz angenehm, dass da auch mal so andere Stimmen so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Wobei, vielleicht muss ich das mal nachschieben. Wie gesagt, das ist eine Serie, die ich nicht so gut kenne, aber so als Resümee ist es ja oft mehr ein Dialog zwischen Tarzan und Klößchen, obwohl es ja eine Vierergruppe ist. Gabi wirft dann auch öfter mal was ein, auch eine längere Passage,
Gabi ist ja auch ein
aber
Mädchen, also.
ja, mehr Klischee geht gar nicht
ja,
als Gabi.
aber der vierte im Bunde, der kommt ja nur höchst selten vor, so ist mir das in Erinnerung geblieben. Also grundsätzlich jetzt bei diesen ersten Folgen. Ne?
Das,
Dieser
ja, finde ich
Computer.
auch, das ist so. Ja, man hat häufig ist in dem Klößchen, wollte ich gerade sagen, ich meine Karl der Computer,
Karl.
der ist häufig nur Stichwortgeber für seine blöden Monologe, die dann immer abgewürgt werden von den anderen mit, ja, ist gut, du weißt alles, danke, tschüss, nächster. Das ist ein Klischee, genau wie Gabi ein einziges 80er-Jahre-Klischee ist, denn vordergründig ist sie emanzipiert, aber eigentlich ist da, ja, nee, jetzt wird es dunkel, du musst nach Hause. Und dann über diese versteckte Liebe von Tarzan an Gabi mit hübsche Mädchen wie du gehören nachts ins Bett und die weniger hübschen gehören die auch ins Bett. Das ist also.
Sie spielt das aber auch immer gut zurück, finde ich. Ne? Also genau mit dieser Bemerkung oder was ist mit den weniger hübschen Mädchen? Müssen die nicht ins Bett oder so?
Ja, aber ich muss Holger recht geben. Mich hat das damals auch mal gestört, dass Gabi so quasi, die wird ja in der Serie so als emanzipiertes, gleichwertiges Mitglied irgendwie geführt. Und letzten Endes ist sie aber immer diejenige, die das machen muss, was Tarzan sagt, nicht?
Wie alle auf
Also
der
wie
Welt das
gesagt,
machen müssen, was Tarzan
ja, das stimmt
sagt.
natürlich. Gabi
Richtig.
ist die Einzige, die nicht von ihm verprügelt wird. Das muss man vielleicht auch mal einschieben, dass Tarzan ja im Grunde ganz viele Probleme durch Selbstjustiz löst und auch in den Büchern durch richtig derbe Selbstjustiz. Also da sind diese Schulhofkeilereien oder Tarzans, also jetzt in ganz dicken Anführungszeichen, Verteidigungsmanöver, richtig derb. Also ich erinnere aus dem Blinden Hellseher, dass da irgendwie so eine Formulierung drin steht, Tarzan drehte das Schultergelenk herum, bis es knackte. Wo man auch so denkt, ja gut, also vor allen Dingen ist es ja auch so, dass Tarzan teilweise den anderen vorwirft, Selbstjustiz begangen zu haben und sie dann durch Selbstjustiz dafür auch gleich bestraft. Also sehr, sehr bedenklich. Also Karl
Ja.
ist halt, wie ihr schon sagt, immer so der Stichwortgeber, der irgendwelche fremdsprachigen Begriffe übersetzen darf. Und ansonsten ist er einfach so ein, er ist im Grunde so ein Betreuungsfall, ne? Den die so mitnehmen, damit er allein keinen Unsinn anstellt.
Ja. Grüßchen
Und
auch.
ja, aber Klößchen ist zu Anfang noch so ein bisschen. Also hat eher noch so Handlungselemente. Nachher ist Klößchen im Grunde auch, der redet nachher teilweise in den Folgen wirklich nur noch über Schokolade. Und ich glaube auch, dass das für Stefan Wolf, als er dann Tom und Locke konzipierte, dass er daraus gelernt hat und diese beiden Charaktere einfach in der Struktur dieser Serie Tom und Locke völlig eliminiert hat.
Ja, da macht Sascha Dräger auch wiederum lustig, einfach alles. Also er ist, übernimmt nicht die Rolle von Klößchen, aber er weiß halt alles und er kann alles und verprügelt alles und jeden. Ach ja, aber wir kommen weg von Folge 4. In Summe ist es ein
Aber
bisschen öde Folge, finde ich. Stefan Kretschinski ist natürlich toll als Detlef Egge, das muss man immer dazu sagen. Ein Gruß an Stefan.
das muss ich auch sagen. Ich finde das wirklich schön, ihn auch mal als Bösewicht zu hören, weil sonst war er ja immer so der brave, blonde Junge, der am Schluss gewonnen hat. Und hier war der, ist er ja einfach nur unsympathisch und ich finde, er macht es gut.
Übrigens nochmal zu der. Ja, zu dem Komplex, sage ich mal, dieser vier Hauptfiguren. Eigentlich ist ja Tarzan immer der Schlauste, auch der Sportlichste und eben auch der Übergriffigste. Und Klößchen ebenso, wie du sagtest, Markus, der Stichwortgeber, der dann die Dialoge so aufrechthält. Und eigentlich ist es ja fast eine Ein-Mann-Truppe im Grunde das Ganze. Also das ist mir so hängen geblieben aus den Hörspielen. Und ich fand auch bei Das leere Grab im Moor, da hat er immer die zündende Idee, wie das mit dem Flugzeugabsturz dann vonstatten gegangen ist mit der Bombe, dass das alles geplant war und so. Das reiht sich da so richtig durch, wie er von einer Idee zur nächsten kommt. Und die anderen, die kommentieren dann immer nur, oh, toll. Und ja,
Das
die
ist in
wirken
den
nicht so an
Büchern
der
noch.
Lösung des Falls mit, sage ich mal. Ne?
Das ist in den Büchern noch viel schlimmer. Da gibt es
Ja.
nämlich ganz viele Szenen, wo, wenn Tarzan auf andere trifft, auch auf Lehrer, die ihn dann erwischen, wenn er abends vom Abenteuer nach Hause kommt, wo dann auch so richtig drinsteht, dass die ihn bewundern, weil er so ein toller Kerl ist und dass die auch gerne mit ihm befreundet sein möchten und sowas. Es ist völlig grotesk. Und da kommen wir ja gleich zu, das Phantom auf dem Feuerstuhl. Ja gut, da kommen wir gleich zu.
Ja, dann schließen wir Folge 4 ab. Ich finde, ganz gut ist die Szenen auf dem Friedhof am Ende, die finde ich ganz gelungen. Und ich mag auch den Satz von Klößchen, wie er die Engel beschreibt, wie wenn einer der Wolle hält.
Ja, sehr
Das
schön.
fand ich, fällt mir gerade noch ein, das war eine gute Szene, die fand ich damals schon lustig. Aber kommen wir zu Folge 5, das Phantom auf dem Feuerstuhl. Für mich wieder eine schwächere Folge. Hans Irle ist wahnsinnig, also wahnsinnig gut und er ist wahnsinnig. Und es gibt einen Jahrhundertsatz. Markus, wie lautet dieser?
Kommt rein, könnt Bier trinken.
Großartig.
Wenn du
Das habe ich
den
sogar schon auf
weißt.
T-Shirts gesehen, den Spruch.
Ja,
Also,
das gibt es als T-Shirt.
ja.
Und ja, also für mich ist das eine wirklich tolle Folge. Und ich muss nochmal auf das zurückkommen, was ich schon zu Folge 2 sagte. Hier werden ja so ein bisschen Menschen vorgestellt, die so in so Ausnahmesituationen stecken. Also einmal der Herr Ströter, der Holzschnitzer, der diese Unfälle verursacht, um dann später von sich in der Zeitung zu lesen und ja, sich selber so eine Wichtigkeit im Grunde zu verschaffen sucht. Im Grunde eine ganz arme Wurst, die im Dorf keine Kontakte hat und ja, im Grunde so ein einsamer Außenseiter ist. Und was ja auch so ein bisschen angespielt wird, ist ja diese Geschichte, dass dieses behinderte Mädchen, das im Rollstuhl sitzt nach einem Autounfall,
Ist das nicht wieder
eine.
Kerstin Dräger?
Das ist wieder Kerstin Dräger, war? Nein, Moment, nichts gegen Kerstin Dräger, nur es
Niemals,
ist mal,
niemals.
nee, also ich will, ja. Und da ist es ja so, dass der Vater dann tatsächlich aus Rache dann selber ein Verbrechen begeht, weil er sozusagen das Schicksal seiner Tochter nicht ertragen kann. Das muss ich sagen, das ist wie beim Blinden Hellseher. Da finde ich diese Ansätze dieser Jugendserie eigentlich ganz gut, weil das so auf einmal so moralische Probleme sind. Es sind nicht irgendwelche Gangster, die jetzt Bilder klauen oder mit Drogen schmuggeln, sondern auf einmal ist man so, und das wird ja auch thematisiert, in dem Hörspiel, auf einmal ist man so im Zweifel, was macht man jetzt mit einem Vater, den man verstehen kann, wenn er sich rächen will, aber trotzdem irgendwo damit umgehen muss. Also ich finde die Folge sehr gut und ich finde auch den Hans Irle, aber das sagtest du ja auch, Holger, das ist ja nicht das Problem. Ich finde den Hans Irle als Ströter großartig,
Ja.
weil der so irre wirkt. Also auch gerade am Schluss nachher dieses so, ja, alle fürchten mich, ich bin das Phantom und so. Also finde ich, mag
Ich
ich
hatte
sehr,
da
die
immer Angst
Folge.
vor dem Ende sogar. Ich fand das ganz unheimlich als kleiner
Ja, der
Stöpsel, wie der
flippt
am Ende
richtig
schreit.
herum, ja.
Ja, Ja, das fand ich
Da geht er so
beängstigend.
langsam in Wahnsinn über, glaube ich, nicht? Wenn er sich da in seiner Kluft bewundert
Er
oder.
wird sich seines Handelns bewusst scheinbar oder der Konsequenzen daraus. Aber ich möchte nochmal auf eine Eingangsszene hinweisen, die ist ja sensationell. Manu Lubowski ist in Höchstform. Als Tarzan ins Internatszimmer kommt, hat doch jemand den Karton mit Klößchen Schokolade auf die Schultoilette gestellt. Mit dem Kommentar Service der Heimleitung. Jeder, der will, soll sich bedienen oder sowas. Und er dreht so fröhlich ab, das ist toll. Gemeinheit sieht er diesen Karton an, dieser Zettel da. Ah, kein Mensch weiß, was in dem Skript stand oder steht, was
Nee.
an dieser Stelle eigentlich da ist. Also großartig, ein großes Lob für diese hoffentlich improvisierte Stelle. Keine Ahnung, was damals auf den Seiten dazu vor Manu Lubowskis Augen lag, aber das ist großartig, die Stelle.
Aber ich muss auch sagen, ich dachte mich bei Einleitungsszene an die Szene, als Tarzan mit dem Lehrer ja diesen Unfall hat. Damit fängt das Hörspiel ja an, dass die eben von dem Phantom angegriffen werden.
Dr. Bienert.
Dr. Bienert, genau. Und das ist ja so typisch. Alle Schüler sitzen hinten im Mannschaftsbus, aber Tarzan darf natürlich wieder bei Dr. Bienert mitfahren.
Ja,
Das
die
hat mich bei der
Extrawurst.
Serie. Genau, das hat mich immer gestört bei TKKG, dass Tarzan immer so, der kriegte immer so eine Extrawurst irgendwie.
Ja, er hätte ja auch Dr. Bienert sonst einfach verprügelt, wenn er nicht mitfährt. Der kann froh sein, dass Dr. Bienert fahren durfte.
Ja, vielleicht ist Dr. Bienert ja auch verprügelt worden von ihm, damit er überhaupt. Unwahrscheinlich ist
Ja,
es nicht.
im Grunde ist Tarzan ja so ein Justus Jonas und Peter Shaw, also intelligent, sportlich in einem, während sie das Dicksein sozusagen von Justus auf Klößchen übertragen haben, oder eher gesagt der
Wenn man
Autor.
das so vergleichen will, ja.
Ja, und Superkräfte. Und der Bob Andrews ist dann so ein bisschen, ja, der Karl,
Karl.
ne? Also das ist irgendwo doch schon erkennbar, eine Parallele, finde ich.
Und Tante
Auch in
Mathilda
manchen
ist Gabi?
Fällen.
Jetzt wird's absurd.
Da sage ich nicht zu.
Gehen
Kommen
wir
wir
lieber
zur
weiter zu
nächsten
Folge 6,
Folge.
oder? Ja.
Angst in der 9a, Holger.
Ach ja, tut mir ja leid. Folge 4 fand ich nicht doll, Folge 5 fand ich nicht doll und Folge 6 leider auch nicht. Ich weiß, dass die in Foren, im Internet im Allgemeinen wahnsinnig beliebt ist. Ich fand die damals nicht so spannend irgendwie. Ja, hat man natürlich gehört, war ja nichts anderes da. Aber ich fand die immer doof. Und das ist nicht der Grund, aber ich fand es damals schon doof, dass sie mir als kleiner Pups schon auf, dass hier zum Beispiel Wolfgang Dräger die Rolle eines Kellners spricht, was ich total blöd finde, wenn man feste Rollen eines Hörspiels, nur weil er in der Folge keinen Auftritt hat, ihm dann einen Zettel mit was anderem hinlegt, fand ich immer unglücklich. Ich fand das besser wie ein, ja, bei Onkel Quentin, bei den fünf Freunden wird das besser gehandhabt, wobei stimmt gar nicht. Folge 8 hat er, glaube ich, auch einen Auftritt einfach, ne, als Sprecher und ist nicht Onkel Quentin, der Harald Pages.
Ja, aber hier fällt es schon sehr auf
Ja,
irgendwie,
das
ne?
fand ich sehr unglücklich. Aber das soll nicht die Folge aburteilen. Das fiel mir einfach nur auf. Ich fand die immer eigenartig und ich muss auch hier was zu dem Cover sagen. Klößchen ist viel zu klein. Also der ist wirklich so klein dargestellt. Der geht Tarzan gerade bis zum Ellenbogen. Und er sieht mehr aus für mich wie Alf, auch wenn es den 1981 noch gar nicht gab. Aber von der Statur her ist das, ja, ich, nee.
Ja, und da sieht man auch das, was ich meinte, nämlich Tarzans, also der von vorne gesehen, der rechte Fuß, der sieht nämlich wieder aus wie so eine Eistüte. Das fand ich immer ganz
Das stimmt.
furchtbar
Und die haben
irgendwie.
alle nur Socken an, ne, wenn sie da im Internat
Ja.
unterwegs sind.
Ja.
Also, und dann kommt noch dazu, zu unserer vorherigen Folge, dem Interview mit Fabian Harloff. Hier sieht man so schön, dass Tarzan in den Zeichnungen eindeutig als Fernsehserie besser mit Sascha Dräger besetzt worden wäre, als mit Fabian Harloff. Die dunklen Haare, der dunkle Teint etc., das ist eigentlich alles Sascha Dräger zu der Zeit gewesen, rein optisch. Aber egal, wie fandet ihr die Folge?
Ich fand sie immer so mittelprächtig. Also so diese Idee, das ist ja auch wieder so ein leichtes, wenn man so das in Anführungsstriche setzen will, soziales Element, dass der Vater versucht, das Sorgerecht für seinen Sohn zu bekommen. Aber ich fand das immer, das war so eine Folge, wo mir das erste Mal so richtig auffiel, wie klischeehaft das Ganze so abgehandelt wird. Dass zum Beispiel dann die Rocker, die dann da ja mit in die Handlung verwickelt sind, die sind natürlich per se böse, weil es sind eben Rocker. So, und die klauen und prügeln und machen alles, was in der Stadt an schlechten Dingen passiert. Und Tarzan überblickt das alles und so. Also war mir ein bisschen zu schwarz-weiß die Folge. Also war nie so mein Highlight.
Ja. Hast du bei dir was hängen geblieben?
Ja, eigentlich ist nur so grob hängen geblieben, dass es da eben auch so eine Art Lehrermobbing gibt, nicht? Das habe ich so in Erinnerung. Aber mir hat gefallen, also einfach der Auftritt von Friedrich Hay, weil der ist selten zu hören gewesen in den 80ern, auch bei Europa. Und ich habe mich gefreut, dass er da wieder mal auftaucht. Ich weiß auch gar nicht, das ist einer der wenigen Sprecher, von denen ich auch noch nie ein Bild gesehen habe. Ja, aber ich fand die Rolle da gut. Auch, ich glaube, er trinkt doch am Ende aus dieser angeblichen Schnapsflasche und vergiftet sich damit aber, weil da irgend so ein Pflanzenschutzmittel drin ist.
Ja,
Ja,
genau,
wird
ja.
dann alles ein bisschen heftig zum Ende hin. Und ja, aber fand es jetzt auch nicht ein Highlight der Serie.
Ja, würde ich einhergehen. Gehen wir lieber zum nächsten Highlight der Serie, denn in meinen Ohren und Augen kommt da eins. Rätsel um die alte Villa, Folge 7. Das ist jetzt nach den drei für mich schwächeren Folgen für mich wieder ein echtes Highlight. Es ist sogar. Ich kann mich daran erinnern, wie ich die früher sogar ein bisschen unheimlich fand, weil es eben ein leerstehendes Haus, Einbrecher, die nachts kommen, etc. Das hat mir alles gut gefallen. Was ich aber schon immer beknackt fand, wir sind wieder beim Cover. Ich weiß nicht, warum Tarzan jemand scheinbar mit einer Bohrmaschine bedroht. Dann sitzt optisch gesehen sitzt der Vater von Klößchen da auf Toilette.
Ja, das stimmt.
Und in Socken, ja.
Ja, natürlich haben sie auch alle wieder nur Socken an. Aber es ist eh ein totaler Lappen, denn das Lustige ist, dieser Sprecher, der das da sein soll, der da auf Toilette sitzt, ist Lutz Mackenzie. Das passt
Das
so
passt überhaupt
überhaupt
nicht,
nicht,
ja.
finde ich. Und dann noch dieser Jahrhundertsatz von ihm, ich bin getroffen, so warte doch. Ganz nebenbei, was sind das für Eltern, die ihrem Sohn Duellpistolen, also Knallpistolen, wenn man so will, oder Schreckschusspistolen, mitgibt, um Einbrecher zu vertreiben, von denen der Sohn berichtet, die werden in unser Haus, in das wir bald einziehen wollen, heute Nacht einbrechen und deinen Schatz suchen. Papa, gibst du mir bitte eine Knallpistole, damit wir die vertreiben können? Ja, natürlich, kein Problem. Also, wenn man das mal als gesetzt ansieht, dann schießen die ja scheinbar in die Luft oder wohin auch immer und einer sagt, ich bin getroffen, so warte doch. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, und ich hake da mal ein. Also das macht keinen Sinn. Und ich fand das bei der Folge auch mal total störend, dass die bei Karl vorbeikommen, also Tarzan, Klößchen und Gabi. Und der den erzählen, ja, es ist soweit, wir ziehen um. Wo man denkt so, und die sind schon mitten im Umzug drin. Und man denkt so, wieso wissen die das nicht?
Ihr hängt
Also
doch eh jeden
bei
Tag
mir,
zusammen rum.
ja, eben, ihr habt doch sonst keine Freunde. Also wenn bei mir ein Freund umgezogen wäre, das hätte ich bestimmt nicht in dem Moment erfahren, wo der die Kisten rausträgt.
Moment, Gabi hat ganz viele Freundinnen, nämlich die kennen sie alle aus dem Schwimmclub. Darauf möchte ich noch
Ja,
einmal
das
kurz
stimmt. Oder aus dem
hinweisen.
Tierschutzverein, ja.
Ja, genau, oder
Und Gabi
ähnlichem.
ist ja auch nicht mit. Daran sieht man auch, dass es nach 19 Uhr ist. Denn wenn man sich das Cover anguckt, Gabi ist nicht dabei.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber
Ja.
trotzdem ist die Folge, finde ich, sehr gelungen. Sie ist unterhaltsam, die Geschichte ist ganz gut. Ich finde den Geisterfahrer etwas absurd, der immer wieder durch die Geschichte fährt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich finde, ich muss mal auf die Nebenrollen eingehen hier. Katharina Brauren, fantastisch. Also großartig. Wie sie mit wenigen Sätzen, aber so, ja, so stimmungsvoll oder so, ja, so schön einfach agiert. Alle anderen gut wie immer, möchte ich sagen, aber das fiel mir auf damals und Katharina Brauchen, ja, fantastisch, müssen wir nicht drüber reden, eine der schönsten Stimmen, die wir hatten, denke ich.
Was ich sehr schön fand, war dieses Element dieses versunkenen Dorfes, was jetzt auf einmal im Stausee verschwunden ist. Das war mal was ganz anderes so.
Das stimmt, aber da möchte ich gleich auf den Kirchturm zu sprechen kommen. Super Tarzan schafft es, da er in dem Stausee, wo in dem das Dorf, das versunkene Dorf liegt, guckt er nur noch die Kirchturmspitze raus. Und er schafft es, mit Luft anhalten, nach unten zu tauchen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch ein Kirchturm ist, aber also er taucht nach unten, durchsucht unten in einem See, schlechte Sicht mal, das wird wohl nicht klar Wasser gewesen sein zu dem Zeitpunkt, durchsucht dort etwas, ein Haus oder ein Haus, findet eine Schatzkiste, die sicherlich ein Gewicht hat, würde ich jetzt mal annehmen, und taucht wieder nach oben. Alles kein Problem für Super Tarzan. Auch das ist etwas, was ich damals schon doof fand, aber natürlich einfach hingenommen habe und trotzdem als super Unterhaltung akzeptiert habe. Und so würde ich die Folge auch heute einordnen. Die ist gut.
Ich fand nur mal das Cover, also ich kannte das Cover schon, bevor ich das Hörspiel kannte, aber ich muss sagen, das sieht eher so aus, als wenn die drei ihn da bedrohen, der da auf der Toilette sitzt, dass der seinen Stuhlgang möglichst schnell
Ja,
verrichtet.
ich finde,
Als
Karl guckt auch ein
nächster bin
bisschen so,
ich
als würde
dran.
er dran sein. Ja, genau.
Ja, Karl kneift die Beine zusammen und Tarzan will endlich den Toilettenpapierhalter mit der Bohrmaschine anbringen da.
Oh Mann.
Ja gut, kommen wir weiter zur nächsten Folge. Auf der
Auf der
Spur der
Spur der
Vogeljäger.
Vogeljäger, genau.
Also in meinen Ohren, ja, ist da nichts bei, was wirklich, also ich finde so von den Sprechern hier ist da nicht wirklich was bei, was einen mitreißt. Und auch die Geschichte mit der, mit den präparierten Tieren, weiß ich nicht. Also habe ich nie Berührungspunkte mit gehabt, außer in meinen Urlauben, wenn wir in Bayern oder in Tirol waren. Da hingen ja immer diese ganzen skelettierten Hirsch und Köpfe da an der Wand mit den Geweihen. Das war das Einzige.
Skelettiert waren die hoffentlich nicht.
Nein, aber du weißt, was ich
Ja,
meine. Die
ja.
waren doch dann immer so dieser Schädel mit dem
Ja.
Geweih dann dran. Ansonsten hatte ich da nie mit zu tun. Und insofern fand ich so diese Thematik, dass hier zu so Tiere präpariert werden, ja, also so ein bisschen abseitig irgendwie. Wie ging das euch damit?
Genauso. Ich fand das Cover auch, da müssen wir drüber reden. Das war der Grund dafür, dass die zu der Kolumne kam, wo wir die Bücher mit den Hörspielen verglichen haben. Denn diese Szene kommt einfach im Hörspiel gar nicht vor, die wir da
Nee,
sehen.
die ist rausgeschnitten, ja.
Die hatte Francis bei der Bearbeitung rausgenommen. Ich fand auch da wieder lustig, in der Wiese, im Moor, wo auch immer das ist, im Wald, die haben alle wieder nur Socken an. Und ich finde, dass der Kerl, der Karl offensichtlich mit einem Gewehr bedroht, ein bisschen aussieht wie Klößchen.
Ja.
Das ist, aber egal, das Cover ist genauso wie die Folge eigentlich ein bisschen öde. Ich finde, es ist sogar die schlechteste Folge unter den ersten 12. Der langweiligste Fall, auch wenn die Besetzung toll ist, Hans Petsch ist dabei, Lothar Grützner, Henry Kielmann, Ernst von Klipstein, also gestandene Europa-Recken. Trotzdem bin ich bei Markus, die Folge ist langweilig. Carsten, andere Einwände von dir
Ja,
dazu?
ich fand diese Geschichte mit dem Präparator, also Herr Schlitzer, der Name sagt es schon, fand ich gar nicht schlecht. Und auch Ernst von Klipstein taucht ja auf als dieser etwas abwegige Adlige. Fand ich gar nicht so schlecht. Also ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben mit seinem komischen, ausgestopften Schäferhundwunsch und ein bisschen schräg, aber auch nicht schlecht fand ich das.
Ein altdeutscher Wertester.
Genau. Mit schönem Fell. Lustig, obwohl die Folge schwach ist und ich sie nicht oft gehört habe, auswendig kenne ich sie trotzdem. Naja.
Bedenklich.
Ja, aber ich wollte gerade das Wort
Aber jetzt,
bedenklich
Holger,
sagen.
aber jetzt, Holger, kommt jetzt kommt deine Stunde.
Ja, eigentlich ist meine Stunde zweimal dieser Podcast-Folge, denn Folge 3 und Folge 9 stehen gleichberechtigt für mich nebeneinander. Abenteuer im Ferienlager. Und mir ist die Parallelität gerade bewusst geworden. Ich habe in meiner Kindheit immer Urlaub an der Nordsee gemacht. Und vielleicht ist das wie bei Folge 3 mit dem Wald vor unserer Haustür. Deswegen die Parallelität, deswegen mag ich die Folge vielleicht so, weil ich es eben so gut nachvollziehen kann und vom geistigen Auge. Man muss aber ein bisschen weiter ausholen. Abenteuer im Ferienlager ist eine besondere Folge, weil abseits der eigentlichen Buchserie hatte Stefan Wolf für den Pelikan Verlag 12 Minitaschenbücher geschrieben. Die waren so Handteller groß ungefähr nur und enthielten Kurzgeschichten. Und davon gab es 5 Stück, glaube ich, oder 6, weiß nicht genau.
Fünf,
Und
glaube ich, für TKKG, ne?
ja, 5, genau. Und diese 5 waren alles Geschichten, die spielten, als TKKG Ferien in einem Nordsee-Ferienlager machten. Und diese wurden dann, diese 5 Minibücher wurden dann zusammengefasst als eine Folge der Hauptserie. Das merkt man dem Buch beim Lesen auch an, weil es halt sehr, sehr strikt einzelne Kapitel gibt, die nichts miteinander zu tun haben. Also diese Titel, ich muss gerade noch mal gucken, der einzelnen Kapitel sind sehr deutlich voneinander abgrenzend und bauen nicht aufeinander auf. Es ist keine fortlaufende Geschichte, die in dem Buch erzählt wird, sondern es gibt im Buch einmal die Geschichte im Kaufhaus, dann gibt es Oma und die Gespenster. Diese wurde für Folge 1 des Hörspiels verwendet. Dann gibt es das Minibuch Der Drohbrief, das 4. Kapitel Der Kampf gegen die Rocker. Diese beiden Kapitel wurden zusammengefasst zu einer Handlung, das ist die zweite Seite des Hörspiels. Und Geschichte 5, Marge zeigt, was sie kann über ein Mädchen im Rollstuhl, was keinen Anschluss findet in dem Ferienlager, die ist auch wiederum komplett rausgenommen worden. So dass eigentlich von den 5 Büchern 3 verarbeitet wurden zu 2 Geschichten. Das nur mal so zum Aufräumen und Klarmachen über diese Folge. Ich finde sie super. Ich finde, sie hat eine ganz schöne Atmosphäre. Sie macht wahnsinnig viel Spaß und gute Laune. Und ihr?
Ja, ich muss auch sagen, ich mag die Folge auch und finde auch, dass diese Ferienstimmung gut rüberkommt. Was ich immer ganz schrecklich fand, war Wolfgang Völz als Jugend, was ist er denn
Rasputin.
da? Rasputin, der Jugendbegleiter, also das fand ich irgendwie eine völlige Fehlbesetzung, weil der einfach zu alt klingt, für so einen jungen Mann, der da irgendwie jetzt so Kinder in so einem, am Strand beaufsichtigt irgendwie. Und der Dauerlacher zwischen Holger und mir, eben diese eine Beteiligte, die dann Sylta Dinrich heißt, wo Stefan Wolf wohl irgendwie glaubte, dass in Norddeutschland Eltern ihre Kinder nach Inseln benennen. Wir hatten uns dann einen fiktiven Bruder ausgedacht von Sylter, der hieß dann Deicho Dinrich.
Aber man muss dazu sagen, Sylter ist ein ganz normaler Vorname, ist ein norddeutscher Vorname und ist wirklich eine Ableitung der Insel Sylt. Aber es gibt, wie gesagt, in Norddeutschland Menschen oder Frauen, die Sylter heißen. Das ist, aber es klang für mich auch schon immer komisch irgendwie.
Man sollte vielleicht noch bei der Folge ergänzen, dass diese entfallene Geschichte mal gezeigt, was sie kann mit diesem behinderten Mädchen im Rollstuhl, die Grundlage für die spätere Geschichte Der Schatz in der Drachenhöhle ist, wo dann wo dieser Verbrecher verfolgt wird, der so einen Zettel verloren hat. Und ja, insofern ist die Geschichte zwar hier entfallen, aber Stefan Wolf hat sie selber wieder nochmal verwendet dann. Das vielleicht zu dieser entfallenen Geschichte.
Mir ist noch eine Szene im Ohr geblieben, und zwar, wo dieser Thiessen wiederum Herzog Dippstein von Tarzan angesprochen wird und sich genervt fühlt und seinen Sohn ruft und sagt: Hau dem mal eine rein.
Hau ihm eine
Das
runter.
ist, ja, oder hau ihm runter, finde ich
Ja, und sagt
herrlich.
er nicht auch sowas wie, bist du wie beknackt, hier mit deinem Rad
In meinem, Achtung, wie geil ist der Satz? In meinem Garten wird nicht gefahren. Hä? Das klingt völlig gestelzt.
rumzugurken? Das sind so Sätze, die könnte man regelrecht vermissen bei den drei Fragezeichen.
Ja. In meinem Garten wird nicht gefahren. Naja, kommen wir zur richtig großartig absurden Folge, Folge 10 als Lahm im Zirkus Sarani.
Ja,
Hier gibt
wobei
es
wir mit
parallel zur
einem,
Folge,
ja,
bitte,
aber wir müssen
nochmal.
mit einem Irrtum aufräumen, Holger. Ich glaube, das, was dich am Anfang so begeistert, ist ein Irrtum deinerseits. Aber erzähl mal.
Ach so, darauf willst du hinaus. Ja, das kannst du gleich gerne erwähnen. Ich möchte erst mal darauf hinweisen, dass das Cover wiederum falsch ist quasi, weil eben das Cover im Hörspiel gar nicht vorkommt, die Szene. Dass alle aus diesem Zirkus scheinbar entfliehen, weil laut des Bildes scheinbar Tiere ausgebrochen sind oder so. Aber es ist eine der ersten Folgen in meinen Ohren, wo Stefan Wolf loslegt und mehrere Sachen zusammenschmeißt. Also
Ja,
mehrere Handlungsstränge in einen Topf wirft, das verrührt und jeder hat irgendwie mit jedem irgendwas zu tun. Ganz wichtig ist die Eingangsszene im Supermarkt.
Ja, bei der Holger immer denkt, die stoßen mit Karl Dall zusammen.
Ja, sie begegnen am Anfang ja Lothar Grützner, in dem Fall Erwin Hiebler in seiner Rolle. Und für mich klang dieser herrlich schlecht gelaunte und rummeckernde Erwin Hiebler, aka der Sprecher Lothar Grützner, ich habe immer vor meinem Auge Karl Dall gehabt dabei. Warum, weiß ich nicht. Aber für mich sah der immer so aus wie Karl Dall. Aber viel lustiger ist eigentlich dann noch im Supermarkt. Finden die den Erpresserbrief an einem Gurkenglas? Ich möchte jetzt gerne diesen Text komplett vorlesen und dann danach fragen, wie groß die Gurkengläser in der Millionenstadt sind.
Ja,
Denn auf
bitte.
diesem Gurkenglas ist ein Erpresserbrief und so wie es dargestellt wird, ist er nicht in einem Umschlag zusammengefaltet, sondern er klebt dort an diesem Gurkenglas. Achtung! Achtung, dieses Gurkenglas enthält Cyankali. Wenn die Leitung der Supermarktkette Einkaufsland unsere Forderung erfüllt, werden keine weiteren Lebensmittel vergiftet. Wir fordern 100.000 D-Mark und werden telefonisch mitteilen, wann und wo das Geld zu übergeben ist. Sollten Sie sich weigern, werden wir in den verschiedenen Einkaufsland-Zweigstellen, auch ein tolles Wort, zahlreiche Lebensmittel vergiften. Sie wissen, was das bedeutet. Niemand wird mehr wagen, etwas im Einkaufsland zu kaufen. Das ist also ein derart langer Text, wenn man dann noch später erfährt, ich glaube im Buch ist das, nee, das ist auch im Hörspiel drin, dass das aus Zeitungen zusammengeschnippelten Buchstaben ist. Wie lange hat denn Familie Klemm, er und seine Frau, da bei Rotwein und Salzstangen gesessen und diesen Text zusammengebaut?
aus der
Das Wort
Bildzeitung
vor allen Dingen,
geschnippelt.
wie viel Kilogramm Gurken sind in diesem Gurkenglas? Also, wen das
Ja.
mal interessiert, wir haben das ja hier beim Kommentar des alten Wagner zur Folge Alarm im Zirkus Sarani mal nachgestellt. Also, dieser Erpresserbrief ist, wenn man ihn leserlich gestalten will, dermaßen lang, dass der im Grunde über das Regal da drunter noch raushängt irgendwie. Das
Ja.
ist, ja, tapfer.
Fünfmal um das Gurkenglas gewickelt.
Ich würde also, wie lange hat man denn gesucht, bis man das Wort Einkaufsland Zweigstellen zusammen hatte? Das ist so großartig. Aber wir haben das wirklich nachgestellt in dem Kommentar zu dem Hörspiel. Und das sagt immer wieder, was man nicht alles gemacht hat während Corona, um die Zeit rumzukriegen.
Das stimmt, das ist in meinem Küchenregal entstanden hier,
Ja.
das Bild. Aber ich
Das ist
finde, da sind noch
Wahnsinn.
mehr Highlights drin. Also
Ja, unbedingt.
diese albernen Namen, also die sind dann ja in dieser Zirkusschule, wo sie unter anderem auf Blitti Polakow treffen. Der Lehrer heißt Herr Silberschatz und ich möchte das von vornherein erklären, dass es nicht von uns stammt. Es gab vor Jahren, denn ich habe das leider nie wiedergefunden, bei YouTube mal ein TKKG-Hörspiel. Ich erinnere leider den Titel nicht mehr. Das war so ein Fan-Hörspiel. Und da hatte man aus dem Gift, mit dem jetzt die Verbrecher da irgendwie die Stadt erpressen, nämlich dieses Acetonitril, hatte man einen Namen gemacht, nämlich den Verbrecher Acetonitril. Und der wurde auch mit Herr Tonitril angesprochen. Finde ich super. Super. Ich liebe solche Namen. Und ich finde auch, die Verbrecher sind alle so ein bisschen merkwürdig. Also ich habe jetzt nie Karl Dall vor mir gesehen, das muss ich sagen. Aber am Schluss, als die Verbrecher dann gestellt werden, da in diesem Lokal, da sagt Gottfried Kramer auch so: Och, Polizei! Also,
Ja.
ja, also, ja.
Als hätte er bei Mensch Ärgere dich nicht verloren.
Ja, genau. Ne. Ach, das ist ja doch eine Pik 7 oder irgendwie sowas, ja.
Ja, es ist ein lustiger Skriptfehler drin. Das ist wohl den meisten von uns zwischenmal aufgefallen. Als das Ehepaar Clem überführt wird, hat Francis wohl den Fehler gemacht. Es steht im Skript scheinbar drin, wenn es gar nicht auf Hiebler ankommt, sondern auf den Wagen. Da müsste eindeutig Clem stehen, denn um den geht es in dem Moment gerade. Aber da kann man mal wieder sehen, das ist halt keinem aufgefallen. Nicht der Regie, nicht den Sprechern und Francis selber auch nicht. Das schleift sich dann halt durch. Vielleicht würde da jemand, der daran da beteiligt war, wieder mal sagen, ja, das haben wir mit Absicht gemacht, aber den kaufe ich nicht so ganz.
Nee, also ich denke auch, das ist durchgerutscht.
Ja. Ist aber auch nicht schlimm, die Folge ist unterhaltsam. Im Schulnotensystem würde ich eine 2 geben.
Also schon wegen der beiden Harloffs. Blitti Polakow, das ist ja Marek Harloff,
Ja,
und der
stimmt.
Sohn des Zirkusdirektors, das ist Fabian Harloff.
Dirk Rettberg.
Der
Ja.
Kronprinz.
Ja, Grüße gehen raus an meinen ehemaligen Nachbarn, unseren Gast aus der letzten Folge.
Ja, dann kommen wir auch
Dann,
schon zu Folge 11, die
genau.
Falschmünzer vom Mäuseweg. Ich nehme mal vorweg, ich mir war das immer viel zu verworren mit diesen ganzen Beteiligten. Das ist ja auch wieder so eine Folge, wo sich so Verbrechen irgendwie kreuzen oder so. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, genau. Die Rocker, die alles kaputt machen, und dieser Falschgeldhersteller, der dann von den Rockern erpresst wird, und diese ganzen Figuren, das war mir alles viel zu durcheinander. Die rauben doch auch irgendwie Handtaschen, und die Rocker, klar, es sind Rocker, also das Stefan Wolf-Universum, war mir
Ja,
immer viel
absolut.
zu verwirrend und war nie meine Folge.
Ich möchte mal einmal eben, bevor wir Carsten das Wort geben, was er von der Folge erinnert, darauf hinweisen, wie die Rocker heißen. Achtung, Gernot Plasch, der Rotschopf, Fritz Zoppich, der Krummbeinige, Otto Bruchdrechsel, das brutale Raubvogelgesicht und Edwin Kowalske. Spektakulär gute Namen. Also
Moment,
toll.
und ist da nicht auch noch Florentine Huber, die abscheulich
Florent.
geschminkte Rockerbraut oder so?
Ja, absolut. Also Plasch, Bruchdrechsel, Zoppich, Huber und Kowalske, ganz toll. Dazu muss man sagen, ich habe das Buch lesen müssen für unsere Kolumne. Das ist im Buch besser aufgedröselt alles. Also durch die Kürzung und Raffung des Stoffes ist das ein bisschen verworren, das Hörspiel, wenn man so zuhört. Das stimmt schon, da kann ich dir recht geben, Markus. Darauf möchte ich mal hinweisen, das ist sehr lustig. Es ist im Grunde so, dass es uns beim Lesen der Bücher und Vergleich mit den Hörspielen aufgefallen, generell, In den Büchern ist es häufig so, dass Stefan Wolf scheinbar, ich sag mal, wie viele Seiten haben die Bücher? So 180, 160 Seiten oder so?
Nee, das war weniger, glaube ich. 120 oder so. Aber egal.
Oder so,
Mach
ja,
deinen Punkt,
man hat
ja.
immer das Gefühl, so nach drei Vierteln etwa ist ihm die Grundidee ausgegangen und er hat dann im Nachhinein irgendwie noch was dazu gebaut, weil er merkt, es langt noch nicht für ein volles Buch. Wohingegen es bei den Hörspielen mir immer andersrum vorkommt. Am Anfang hat Francis das Gefühl, ich habe total viel Zeit, um diesen Stoff zu erzählen. Und zum Ende hin merkt er manchmal, ach, dann, jetzt wird es ein bisschen lang, ich muss mal ein bisschen raffen. Das nur so als gegensätzliche Feststellung, die man hat, wenn man die Bücher mit den Hörspielen so vergleicht. Aber in Summe ist es eine unterhaltsame Folge für mich. Oder seht ihr das anders?
Ja, ich habe meins ja schon gesagt. Carsten, hast du irgendwie noch?
Ja, ich muss sagen, ich habe da jetzt gar keinen linearen Fall mehr so vor Augen. Wie gesagt, diese wirren Namen, die sind hängen geblieben, aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Am
Ja,
Anfang ist es so,
also
dass sie irgendwie so ein Bahnabteil verwüsten. Also das sieht keiner, aber für Tarzan ist es klar, das sind ja Rocker. Und dann wird auch noch die Mutter von Klößchen überfallen und in die Handtasche geraubt. Und da sagt, und das sind natürlich auch für die Rocker, und da sagt Tarzan noch irgendwie sowas, ja, wer soll das schon gewesen sein? Das sind Leute, die anderen die Brille runterschlagen, die Bahnabteile verwüsten, die Rocker! Also
Nee,
es ist ganz
die Ledertypen
klar,
nennt er
die
sie da. Die
Ledertypen, ja, gut, okay, aber.
Ledertypen.
Aber so, das ist ganz klar, natürlich waren die das. Die haben Karl die Brille runtergeschlagen, dann haben die auch alle Verbrechen in der Stadt begangen.
Ja.
Logo.
Klar. Klischees und Stefan Wolf, deckungsgleich.
Ja,
Ja,
dann
ich würde
kommen wir
sagen,
auch
kommen wir
schon.
zum Abschluss zur letzten Folge.
Ja, letzte LP-Folge, ja.
Genau. Das ist Nachts, wenn der Feuerteufel kommt. Für mich die drittbeste Folge. Die mag ich sehr und finde
Oha.
auch dieses Whodunit, doch, das finde ich ganz gelungen eigentlich, weil man bis zuletzt nicht weiß, wer es ist, wer ist der Feuerteufel. Es werden zwar mal wieder gefühlt alle möglichen Menschen verhaftet. Der hat ein bisschen Feuer gemacht und der hat ein bisschen Feuer gemacht, aber wer ist der eigentliche Haupttäter? Das mit dem Versicherungsbetrug und so, mir hat das gefallen. Das fand ich sehr stimmig irgendwie. Und gute Besetzung, gute Musik ist ja eh gesetzt in dem Fall in der Serie zu Beginn. Nee, ich fand die gut.
Also ich habe auch da wieder die Übersicht verloren mit diesen ganzen Kindern, denen die da ständig begegnen.
Mach
Also
dir doch mal
einmal sind die,
Notizen.
ja komm, hallo, hör du erst mal Ulschurhin 2 in Ruhe durch, weißt du, ganz
Ach
ehrlich, bevor
Gott,
du
ja.
anderen hier
Finde ich
TKKG-Tipps
auch.
gibst.
Ist ja gut,
Also
nehme ich.
mich haben die ganzen Kinder da verwirrt. Also einmal sind die, ist TK, diese Bande ja beim Baden TKKG und dann schmeißt auch irgendwelche die Räder ins Wasser. Dann gibt es diesen einen, der so eine Bombe hochgehen lassen will. Und dann gibt es
Dass
noch
die
diesen einen.
Jungfelsen zittern.
Genau, und dann gibt es noch diesen durchgeknallten, der wird von Lutz Schnell gesprochen, der irgendwie bei der Feuerwehr ist und selber immer die Feuer legt, weil er das Feuer so toll findet. Es war so schön, so stark. Also da ist der
Mehr
Lutz
war das
Schnell
aber
wirklich.
nicht.
Nee, aber die ganze Geschichte, und dann ist es, also da gebe ich dir recht, es ist im Grunde, man hat einen Strauß von Verdächtigen und nachher ist es dann dieser vermeintliche Wünschelrutengänger. Ist in Ordnung, aber war mir immer zu unübersichtlich. Also ich finde, so als Abschlussfolge für die LP-Ära ist es in Ordnung. Ich finde es keine schlechte Folge, aber ich habe da einfach schlichtweg die Übersicht verloren.
Was
Leider.
wären denn eure Lieblingsfolgen? Wenn man jetzt drei benennen müsste oder zwei, oder welche würde man dem empfehlen, der sagt, was muss ich mir denn anhören, auf LP wohlgemerkt, wenn ich TKKG kennenlernen möchte? Na?
Also, ich fand jetzt diese Folge auch nicht schlecht, aber aus meiner Sicht, wie gesagt, ich habe die alle nicht so oft gehört, ist auf jeden Fall die Nummer 3 sehr gut. Also das leere Grab im Moor. Dann war mir in Erinnerung geblieben das Phantom auf dem Feuerstuhl, Nummer 5. Und was war das nächste? Ich glaube, Abenteuer im Ferienlager, genau.
Und du, Markus?
Ja, ich gehe da fast mit. Also ich würde anstatt des leeren Grabes im Moor, würde ich die 2 kaufen, den blinden Hellseher. Und dann aber auch das Phantom auf dem Feuerstuhl und die Abenteuer im Ferienlager. Das wären so meine 3.
Und guck mal, also wir
Und
liegen
du
doch
hast.
fast übereinander, weil ich würde nämlich das leere Grab im Moor nehmen, das ist und die Abenteuer im Ferienlager und dann, wie eben gesagt, die Nachts, wenn der Feuerteufel kommt, als die drei besten Folgen. Dann würde ich, bevor wir zum Finale kommen, noch einmal kurz darauf hinweisen, wo kann ich die Folgen heute wie hören? Offiziell in unbearbeiteter Version mit der alten Musik, ohne Schnitte und Veränderungen, ist sie gar nicht mehr zu erhalten oder hören heute. Im Stream sind alle Folgen da, soweit von 1 bis 12. Aber leider, wie gesagt, mit anderer Musik und auch Schnitten und Veränderungen im Text. Deswegen raten wir dazu, sich die alten MCs oder LPs zu besorgen. Bei den LPs muss man allerdings darauf hinweisen, dass man dafür eventuell seine Lebensversicherung auszahlen müsste. Die sind sehr, sehr teuer geworden inzwischen. Die Kassetten hingegen, auch in den alten Abmischungen aus den frühen 80ern, sind im wahrsten Sinne des Wortes für ein Appel und ein Ei eigentlich überall und leicht zu kriegen aufgrund der hohen Auflage. Aber kommen wir noch einmal zum Finale, was ich gerade andeutete. Die Bettelmönche von Atlantis, Folge 13. Diese Folge erschien leider, leider nicht mehr als LP, sondern war der Auftakt zu Staffel 3 und erschien nur noch als Kassette. Aber es ist, Markus, es ist eigentlich unsere Lieblingsfolge, ne? Wenn man
Aber
den
hallo,
Horizont eröffnet.
ich finde, das ist die beste TKKG-Folge, die es gibt. Also die Geschichte ist toll. Also eine Sektengeschichte ist jetzt nicht wirklich neu, aber es ist eine interessante Geschichte, finde ich. Sie wird auch gut erzählt und es sind so viele skurrile Figuren dabei. Das macht es unheimlich unterhaltsam. Also ich habe das Buch auch gelesen und die Sachen, die uns im Hörspiel so gefallen, die fehlen im Buch. Das ist zum Beispiel, dass man bei Europa versucht hat, diesen verschiedenen Jüngern dieser Sekte Akzente zu geben, um klarzumachen, woher die kommen. Und es gibt eben eine Szene, wo Gabi auf der Straße angebettelt wird. Und das sind dann, jetzt muss ich direkt überlegen, wie heißen die denn? Agup und Grombali, ne, oder?
Ja, Salpeter und Balsam oder wie sie später
Ja,
genannt werden.
genau. Und der eine, das ist Günther Lüdke, der kölnert total. Also, hier bin eine Spende. Und ist doch dein Geldbeutel und so. Also, großartig. Während der andere, das ist Paul Edwin Roth,
Ja, stimmt.
der dann sagt: Sag mal, wir sollen eine Greisenpistole haben. Sag mal, spinnst du? Nicht? Und Günther Lüdke, der dann ja auch irgendwie sagt: So, wenn du Geld hast und nichts gibst, da tust du Unrecht. So, also das ist super.
Der göttliche Erlöser der Sünder ist auch für dich da.
Ja, das ist super. Und dann kommt ja noch dazu, dass Tarzan, also dieses, sind es Agup und Grombali, ich muss direkt überlegen, weil
Was
die
willst du denn?
Karilinewig, weil dann sagt er doch im Grunde über den Anführer der Sekte, Schädli Hamuda, da merkt man schon Stefan Wolf, Schädli Hamuda, da sagt er, ja, die anderen Namen aus der Sekte, das seien Fantasieprodukte, aber das seien Tunesier. Und als sie dann nachher in Tunesien sind, da stellt sich heraus, dass eben Schädli Hamuda aus Sachsen kommt. Das ist ja Ferdinand Dux, nicht? Der dann irgendwie als Tarzan ihnen da überfällt und festnimmt, irgendwie, da sagt er so: Au, au, lass meinen Arm los.
Und ich würde sagen, dass dieser Satz zusammen mit Kommt rein, könnt Bier trinken zu den ikonischsten Sätzen der gesamten Serie gehört, ehrlich
Ja, da
gesagt.
bin ich
Lass
bei
meinen
dir.
Arm los. Das ist super. Ja, die Folge ist, wie gesagt, leider, leider nicht mehr auf Platte erschienen, aber man muss sie wirklich jedem ans Herz legen, sich dieses absurden Kabinett des Stefan Wolfs zu gönnen. Und sie ist auch ziemlich lang. Es sind absurd lustige 50 Minuten, die einem da begegnen.
Und
Die
auch
wiederum aber.
Karilinewig ist super, finde ich, als angetrunkene Mutter. Also
Ja.
das muss man ja auch mal sagen, also ohne das jetzt überbewerten zu wollen, aber eine angetrunkene Mutter in einem Jugendhörspiel, das fällt mir jetzt auch auf, das ist im Grunde auch wieder so, wie ich schon sagte, so blinder Hellseher, Phantom auf dem Feuerstuhl, weil der Ralf Müller, ihr Sohn, sich ja im Grunde auch dieser Sekte zuwendet und zumindest so im Raum steht, dass seine Mutter sich um ihn im Grunde auch nicht richtig kümmert. Nicht? Und
Das
der Ralf
stimmt.
Müller ist ja auch eindeutig, er hat ja eindeutig diesen Kölner Akzent. Als die TKKG-Leute da versuchen, ihn zu überzeugen, dass das irgendwie eine Sekte ist, die nur sein Geld wollen, da sagt er
Ja.
ja auch so: Auch das ist Rufmord. Sehr schöne Folge. Ich mag die wahnsinnig gern.
Ja.
Und
Kennst du die
jetzt.
eigentlich, Carsten? Oder hast du die nie
Nein, kenne
gehört?
ich nicht. Mein Gott, wir sind jetzt ja richtig ins reine MC-Zeitalter abgeschlittert. Oh Gott, oh
Ja,
Gott, oh Gott.
Entschuldigung.
Hilfe.
Aber wie
Ja,
gesagt,
es
das wäre
musste
die
hier aber
Empfehlung mal.
sein.
Ja, dieses wert. Also
Okay.
wenn man eine Folge danach gehört haben muss, dann ist es die 13. Die ist wirklich, Markus und ich würden viel dafür geben, wenn es die noch auf Vinyl gegeben hätte,
Oh
glaube
ja,
ich.
oh ja, oh ja.
Wir haben übrigens noch eine Hauptperson vergessen, die ganze Zeit. Oscar,
Oscar?
den schwarz-weißen Cocker
Ja, der, und das ist etwas Besonderes, das muss man Europa lassen. Sie haben nicht das
Spaniel.
Timmy-Bellen verwendet.
Ganz genau, das wollte ich gerade
Nee,
erwähnen, weil
stimmt.
ich kann mich gerade gar nicht erinnern, den je irgendwo auf einem Hörspiel
Doch,
gehört zu
doch, doch,
haben.
doch, den hört
Kommt
man.
davor, ja? Okay,
Ja,
aber auf jeden Fall
der
nicht mit
bellt.
diesem.
Nee,
was
er
ja
hat
durch
nicht.
alle 5 Freunde-Folgen verfolgt und nie ausgetauscht wurde.
Nein, also bei Oscar handelt es sich um einen echten Cocktailspanier.
Ja. Der
Cocktail.
trinkt gerne ein, ja. Kommen wir lieber schnell zum Abspann, bevor das hier noch ausartet. Ja, denn das war es nämlich mit unserer Betrachtung der 12 LP-Folgen
Kalt,
TKKG.
geil!
Ja, ich habe immer Karl Dall gesehen vor meinem
Ja,
Auge.
sehr schön.
Wir hören uns auf jeden Fall mit Folge 15 wieder. Da wird es dann wieder um Karl May gehen, die Hörspiele, die bei Europa erschienen, unter der Regie von Dagmar von Kurmin. Bis dahin, alles Gute, macht's gut und wir hören uns. Tschüss.
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 Karl May, nicht Karl Dall.
Der kann drin bleiben.